Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger, Mikrofon, herzlich willkommen. In Bayern gilt ab Mitte kommender Woche wohl wieder der Katastrophenfall. Das Landesparlament muss noch zustimmen, soll zuvor auch noch über 10 Maßnahmen abstimmen. Welche das sind, erfahren Sie gleich. Die Corona-Infektionszahlen sind weiter auf hohem Niveau. Warnungen vor den geplanten Lockerungen über die Feiertage werden daher auch wieder lauter. Über die Lage insgesamt in Deutschland berichten wir. Für die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt wegen der Erhöhung der Rundfunkgebühren zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Druck kommt jetzt von den Bundesparteien. Auch das wird Thema bei uns sein. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans führen die SPD nun ein Jahr an. Wie fällt da die Bilanz aus? Das hören Sie bei uns. Mit der Sportberichterstattung schließen wir die Sendung ab. Und im Anschluss geht es um Machtspiele im Kaukasus. Den Karabachkrieg und die geopolitischen Folgen beleuchten wir im Hintergrund dann ab 20 vor 7. Ja, Bayern prescht vor. Die Infektionszahlen sinken auch dort trotz der aktuell geltenden Maßnahmen nicht so deutlich wie gewünscht. In einigen Kreisen liegt der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, über der 300er-Marke. Im Kreis Regen liegt der Wert gar bei über 500. Und so hat Ministerpräsident Söder heute eine Sondersitzung des Kabinetts einberufen und im Anschluss 10 Maßnahmen verkündet, mit denen der Freistaat nun der weiteren Verbreitung des Coronavirus begegnen will. Lisa Weiß hat mit zugehört, als Söder unter anderem dies zur Lage in Bayern erklärt hat.
Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln.
Handeln, das bedeutet für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stärkere Beschränkungen, als es die Ministerpräsidentenkonferenz schon vorgesehen hat. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems, sagt Söder. Alle 4 Minuten sterbe deutschlandweit ein Mensch an Corona, in Bayern alle 20 Minuten. Söder sieht sich als Realist, nicht als Optimist, das betont er ausdrücklich. Die Rolle des Optimisten, die übernimmt in diesem Fall eher der Koalitionspartner, Freie Wählerchef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Er beurteilt die Lage deutlich positiver, glaubt, dass die Zahlen schon wieder sinken. Aber auch er hat neuen Regeln, einem 10-Punkte-Plan, zugestimmt.
Und dabei sind wir der Überzeugung, dass wir vor allem im privaten Bereich noch genauer hinschauen müssen. Es sind viele Wirtschaftsbereiche bisher geschlossen.
Weitere Beschränkungen für den Einzelhandel gibt es im 10-Punkte-Plan nicht. Das dürfte mit an Wirtschaftsminister Aiwanger liegen. Dafür eben Einschränkungen im Privatleben. Ab Mittwoch sollen in Bayern allgemeine Ausgangsbeschränkungen gelten, sagt Söder. Erst einmal bis 5. Januar.
Das heißt, nur aus triftigem Grund rausgehen. Das ist zum Beispiel Arbeit, Medizin natürlich, Bildung wie Schule, Einkaufen oder eben auch zum Beispiel familiäre Angelegenheiten.
Auch für Gottesdienste, Sport oder für Besuche bei einem weiteren Hausstand darf man raus. De facto dürfte sich also für die Menschen in Bayern nur wenig ändern. Außer für die in Hotspots, also dort, wo der Inzidenzwert über 200 liegt. Dort soll es eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr geben. Nur in wenigen Situationen, wie beispielsweise für die Arbeit oder für Arztbesuche, darf man dann das Haus verlassen. Wie erwartet, gibt es doch keine Lockerungen über Silvester. Die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Lockerungen über Weihnachten sollen aber in Bayern bleiben. Weitere Änderungen betreffen zum Beispiel den kleinen Grenzverkehr und Besuche in Altenheimen. Beides bleibt aber möglich unter bestimmten Bedingungen. Zudem wird ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum gelten. Bayern rufe außerdem den Katastrophenfall aus, sagt Söder. Und auch für Schüler und Lehrer sollen neue Regeln gelten.
Wir wechseln ab Mittwoch komplett in den Distanzunterricht, also keine Präsenz mehr, für alle Berufsschulen in Bayern und in den Hotspots ab 200 ab der 8. Klasse. Darüber hinaus wird ab Mittwoch in allen Klassen in Bayern ab der 8. Klasse, unabhängig von der Inzidenz, Wechselunterricht stattfinden.
Ausnahmen gibt's für das letzte Schuljahr der jeweiligen Schulart. Für Kindergärten und Krippen sowie für Schüler der Klassen 1 bis 7 soll sich dagegen nichts ändern. Für den Bayerischen Philologenverband, also der Vertretung der Gymnasiallehrer, gehen die Änderungen im Unterricht in die richtige Richtung. Sie seien aber schwer umzusetzen, sagt der Vorsitzende Michael Schwägerl. Und?
Was wir vermissen, sind Aussagen zu weiteren Arbeitsschutzmaßnahmen. Lehrkräfte haben weiterhin viele Kontakte an den Schulen mit Kollegen, mit Schülern sind weiterhin unterwegs. Wir vermissen klare Aussagen zu FFP2-Masken.
Die Grünen im Bayerischen Landtag vermissen einen starken Appell der Staatsregierung an die Betriebe, über Weihnachten zu schließen, wollen aber den 10-Punkte-Plan mittragen. Für die AfD ist nicht das Virus, sondern Ministerpräsident Söder außer Kontrolle geraten. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Ruth Waldmann kann viele Punkte nachvollziehen, an anderen hat sie Zweifel.
Das ist diese Ausgangssperre. Ab 21 Uhr ist sowieso niemand mehr auf der Straße. Und eine Ausgangssperre ist eine sehr starke freiheitsbeschränkende Maßnahme, von der man nicht klar sagen kann, was sie jetzt eben tatsächlich auch bewirkt.
Die FDP im Bayerischen Landtag stellt sich gegen Ausgangsbeschränkungen und fordert Massenschnelltests in Hotspots.
Wegen der weiter hohen Corona-Zahlen will Bayern seinen Kurs zur Kontaktbeschränkung deutlich verschärfen und die für Silvester geplanten Lockerungen kippen. Lisa Weiß berichtete darüber, Bayern liegt bei der durchschnittlichen Zahl der Neuinfektionen noch nicht einmal an der Spitze der Bundesländer. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio über die Lage in Deutschland. Mit der Verschärfung der Regeln hat die bayerische Landesregierung natürlich auch die bundesweite Debatte wieder angefacht um die Maßnahmen gegen die Pandemie.
Die kritischen Reaktionen von Bundestagsabgeordneten auf die Entscheidungen aus Bayern kamen prompt. Unverständlich sei es, schrieb FDP-Fraktionsvize Stefan Thome, dass Bayern auf Raumbelüftungssysteme für Schulen verzichte. Das sei leicht umzusetzen. Stattdessen werde lieber der Stillstand auf Kosten künftiger Steuerzahler finanziert. Thome bezieht sich dabei auf die Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten, dass Berufsschulen im Distanzunterricht sind und viele Klassen mit älteren Schülern ins Wechselmodell gehen. Für die AfD meldete sich Stefan Brandner zu Wort und fragte, ob es sich um Fake News handle, da doch noch vor kurzem darüber berichtet worden sei, dass das öffentliche Leben nicht eingeschränkt werde. Ganz anders sieht es der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Eine sehr deutliche Verschärfung in ganz Deutschland sei jetzt notwendig, so Lauterbach, sonst seien bis Ende Januar 25.000 Tote möglich, das sei unverantwortbar. Und die Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Sonntagmorgen deuten nicht auf eine Entlastung hin. 17.700 Neuinfektionen meldet heute das RKI, das sind gut 3.000 mehr als noch am Sonntag vor einer Woche. Deshalb gibt es auch eine eindringliche Warnung aus der Pflege. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien nach 9 Monaten Corona am Ende ihrer Kräfte. Darauf wies der Vorstand der Diakonie in Mitteldeutschland Christoph Stolte gegenüber dem evangelischen Pressedienst hin. Die Arbeit in Schutzkleidung, die vielen Sonderschichten, die ständige Angst, sich und andere zu infizieren, die Einsamkeit vieler Bewohner, all das führe zur Erschöpfung bei Pflegerinnen und Pflegern. Die Lage in den Heimen verschärfe sich täglich. Unterdessen geht im Bund die Debatte rund um die Impfungen weiter. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zog gestern ein gemischtes Fazit bei den Vorbereitungen zu Anti-Corona-Impfungen. In einer Online-Diskussion seines Ministeriums verteidigte der CDU-Minister seinen Plan, gerade am Anfang Impfzentren und nicht Hausärzte mit dieser Aufgabe zu betrauen. Spahns Begründung, er erwarte harte Verteilungskämpfe.
3 Millionen Impfdosen stand jetzt im Januar bei gefühlt 50, 60 Millionen, die einen wollen, oder 40 Millionen, wird zu ganz anderen Diskussionen führen, als das vielleicht der ein oder andere sich für seinen Hausarzttresen wünscht.
RKI-Chef Lothar Wieler sagte in der gleichen Online-Diskussion, dass der Impfstoff das entscheidende Instrument in der Pandemiebekämpfung sei, mit dem er große Hoffnungen verbinde.
Also der Impfstoff ist der entscheidende Gamechanger.
Im MDR warnte der Virologe Alexander Kekulé hingegen vor zu viel Optimismus durch den Impfstoff.
Wir werden hier munter weiter diskutieren. Ich sag mal so ein paar Sachen, die offen sind. Was ist eigentlich der beste Impfstoff für Kinder?
Offene Fragen gibt es weiterhin bei der Regelung der Verteilung des Impfstoffs. Die Grundlagen sind im neuen Infektionsschutzgesetz geregelt. Weiteres hatte das Gesundheitsministerium in einer Verordnung präzisiert, die gerade innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird. Die Bild am Sonntag zitiert aus der Verordnung, laut der zwar alle Menschen mit Wohnsitz in Deutschland Anspruch auf den Impfstoff hätten, aber vor allem Personen mit Risiko für einen tödlichen Krankheitsverlauf und Personen, die in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge arbeiteten, Vorrang hätten. Eine genaue Liste wird die Ständige Impfkommission ab Mitte Dezember vorlegen. Eine Impfpflicht werde es aber nicht geben, unterstrich Jens Spahn gestern noch einmal.
Also klipp und klar, nein. Ich habe versprochen dem Deutschen Bundestag, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine verpflichtende Impfung geben.
Ähnlich meldete sich in der Bild am Sonntag die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zu Wort. Malu Dreyer sprach sich gegen Sonderrechte für Geimpfte aus. Das sei eine indirekte Impfpflicht, die man nicht wolle.
Nadine Lindner über die Debatte um Impfpflicht und schärfere Corona-Maßnahmen. Da steht in Sachsen-Anhalt eine spannende politische Woche bevor. Über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zerstritten, stellt sich die Frage, zerbricht die schwarz-rot-grüne Koalition oder können die Gräben doch überwunden werden? Morgen und übermorgen stehen in Magdeburg Fraktions- und Koalitionstreffen an. Ministerpräsident Haseloff von der CDU will bei den Koalitionspartnern für eine Einigung werben. Und auch auf Bundesebene erheben sich da ermahnende Stimmen aus den Reihen von SPD, Grünen und CDU, sich in der Koalition in Magdeburg doch zu bewegen. Und da klingt auch Ungeduld durch. Anja Günther.
Angesichts der Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt im Streit um einen höheren Rundfunkbeitrag wird nun auch der Ton in Richtung Bundes-CDU rauer. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer von der SPD, forderte die Bundes-CDU zum Handeln auf. Wenn die CDU in Sachsen-Anhalt gegen eine Gebührenerhöhung und damit gegen die eigene Koalition aus SPD und Grünen stimme und gemeinsame Sache mit der AfD mache, wäre das ein politischer Dammbruch, sagte Dreyer der Bild am Sonntag. Grünen-Chef Robert Habeck hatte bereits gestern an die CDU-Bundesspitze appelliert, sich zu positionieren.
Die CDU auf Bundesebene ist im Moment nicht besonders führungsstark, um es vorsichtig und vornehm auszudrücken. Und wenn sie führt, dann in unterschiedliche Richtungen. Also was die Union, was die CDU im Moment will, ist völlig schleierhaft.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt aufgefordert, ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden und auf die CDU zuzugehen. SPD und Grüne müssten gemeinsam mit Ministerpräsident Haseloff für politische Stabilität sorgen. Die CDU in Sachsen-Anhalt lehnt eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags und eine entsprechende Zustimmung zum Rundfunkstaatsvertrag ab. Haseloff verweist dabei auf den Koalitionsvertrag und eine darin enthaltene Festlegung auf Beitragsstabilität. SPD und Grüne sehen das inzwischen anders und wären für die Erhöhung. Die AfD wiederum ist strikt dagegen. Bei einer Abstimmung könnte sich die CDU nun plötzlich an der Seite der AfD wiederfinden. Grünen-Chef Habeck hofft noch auf eine Lösung.
Wir haben ein Interesse daran, dass die Koalition in Sachsen-Anhalt hält. Aber sie muss halten, indem der Staatsvertrag beschlossen wird. Alles drumherum kann man stricken.
Nicht mittendrin in der Koalitionskrise, aber Beobachter am Rande ist bei alledem die Linkspartei. Linken-Chefin Katja Kipping findet, dass es sich längst nicht mehr um einen auf Sachsen-Anhalt bezogenen lokalen Konflikt handelt.
Es geht schlichtweg um die Frage, ob die CDU die AfD salonfähig macht, ob man den Schulterschluss mit der AfD sucht.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat bereits mehrfach betont, dass für die CDU klar gelte, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das wäre ein Verrat an den christdemokratischen Werten, so Ziemiak. Norbert Röttgen, Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, sagte dem Berliner Tagesspiegel, der AfD dürfe in keiner parlamentarischen Frage eine entscheidende Rolle zuwachsen. Besonders deutlich wurde heute in München der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Die CDU in Sachsen-Anhalt habe der AfD eine Bühne verschafft. Dies halte er für einen politischen Fehler.
Anja Günther. Ein Jahr ist es her, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu den SPD-Vorsitzenden gewählt wurden. Auf dem Parteitag damals hatten die Delegierten das Votum der Basis ja bestätigt. Die Sozialdemokraten erhofften sich sicherlich, von den beiden aus dem Umfragetief herausgeholt zu werden. Aber was hat das Duo tatsächlich bewirken können? Die Umfragewerte liegen ja weiterhin weit hinter den Ansprüchen der Partei. Kai Clement zieht eine Bilanz. Er blickt zunächst zurück. So war die Lage vor einem Jahr.
Erst ein zermürbend langer Findungsprozess, dann macht das Rennen nicht etwa Olaf Scholz. Nein, stattdessen katapultieren Jusos und Partei Linke unerwartet die damals weitgehend unbekannte Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Spitze. Nikolaus, vor einem Jahr der Parteitag bestätigt die Basisentscheidung.
Tolles Gefühl, das muss ich sagen, es ist klasse einfach.
Und dann die große Koalition vor dem Aus, Basis gegen Partei-Establishment als innere Zerreißprobe der SPD. War das nicht so oder war da nichts? Alles anders, sagt Norbert Walter-Borjans.
Weil wir auch nicht einfach uns hinstellen und sagen, wir posaunen jetzt mal was raus. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr kooperatives, aber auch ein sehr fruchtbares Zusammenspiel.
Walter-Borjans sagt das im Helmut-Schmidt-Saal des Willy-Brandt-Hauses. Namen sind das mit einem wuchtigen SPD-Klang, von dem die jetzigen Vorsitzenden noch weit entfernt sind. Nach einem Jahr im Amt halten sie sich aber zugute, Ruhe in die Partei gebracht zu haben. Teamgeist und Ausgleich zwischen Parteispitze, Fraktion und Ministern, das präge die SPD heute, findet Saskia Esken.
Und auch dazu haben die Jusos und andere Gegner, GroKo-Gegner innerhalb der Partei, ja im Lauf des diesen Jahres jetzt auch ihren Frieden damit geschlossen. Und wir gehen jetzt gemeinsam daran, die GroKo eben zu überwinden und die CDU auch auf die Oppositionsbank zu schicken.
Das allerdings geben die Zahlen derzeit überhaupt nicht her. Geradezu fest zementiert bei 15% steht die SPD da. Wegen solcher Werte hatte Andrea Nahles hingeworfen. Auch die Nominierung von Scholz als Kanzlerkandidat war kein Befreiungs-, aber wenigstens ein großer Brückenschlag. So sieht es auch der bayerische Abgeordnete Karl-Heinz Brunner, der sich ebenfalls um den Parteivorsitz beworben hatte.
Denn damit sind zwei unterschiedliche Flügel in der Partei, Realpolitik und diejenigen, die Basispolitik machen, zueinander geführt worden. Jetzt gehen wir in den Lackmustest, jetzt muss daraus etwas werden.
Der eher konservative Seeheimer Kreis der SPD hatte im Sommer moniert, die Parteivorsitzenden müssten alle Flügel zusammenbringen, da könne man noch besser werden. Dann kam die Scholz-Nominierung.
Das ist bildlich gesprochen ja auch so, dass ein starker Vogel auch nur mit zwei starken Flügeln fliegt.
So klingt der Seeheimer Kreis heute. Dirk Wiese ist sein Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Das erste Jahr sei ein gutes gewesen, sagt er. Schnell habe man sich eingespielt. Die neue Spitze ohne Regierungsamt nutzt den Koalitionsausschuss als ihr Verhandlungszimmer. Ob mit dem Nein zur Abwrackprämie oder dem Ja zu Corona-Bonds. Immerhin ein strittiges Thema hat die Pandemie ganz von alleine abgeräumt. Über die schwarze Null redet niemand mehr. Ein Jahr SPD-Vorsitz, das ist für die Doppelspitze wie?
Ein Anfang einer wunderbaren Geschichte.
Ein Jahr SPD-Vorsitz, das ist ja wie mal Einblick in etwas nehmen, an das man sich gewöhnen kann.
Ein Jahr Esken-Walter-Borjans an der SPD-Spitze. Kai Clement war das. Seit der Präsidentschaftswahl im August gibt es in Belarus Massenproteste. Die Demonstranten wenden sich gegen die Regierung Lukaschenko. Und immer wieder sind die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen. Inzwischen setzen die Protestierenden auf kleinere Proteste anstatt auf eine zentrale Großdemonstration. Oliver Schusch hat das an diesem Sonntag verfolgt. Lautstark ging es denn auch heute wieder zu.
Trotz des Demonstrationsverbots versammelten sich in der Hauptstadt Minsk und in anderen Orten viele Menschen mit den rot-weiß-roten Fahnen der Oppositionsbewegung und bildeten Demonstrationszüge. Immer wieder kam es zu Jagdszenen mit maskierten und behelmten, mit Schlagstöcken bewaffneten Sicherheitskräften. Am Nachmittag veröffentlichte das belarussische Menschenrechtszentrum Wjasna die Namen von über 100 Festgenommenen, darunter auch lokale Journalisten. Die im litauischen Exil lebende Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja lobte den Mut der Demonstranten, der Protest sei ihr Alltag geworden und das werde bis zum Sieg so bleiben, so Tichanowskaja in einer Videobotschaft. Wir alle verstehen, dass das Regime auseinanderfällt. Nach der Phase des Drucks und der Proteste wird unausweichlich die Phase des Dialogs beginnen. Viele fragen mich, ob ich bereit bin, dann die Anführerin des Volkes zu sein. Ja, ich erkläre mich bereit, das Volk in einer Übergangsphase zu führen. Ich will die besten Experten und demokratischen Kräfte im Land vereinen, damit es Neuwahlen gibt, mit möglichst geringer Schockwirkung. Wir haben dafür ein Konzept entwickelt und auch den Entwurf einer Verfassungsreform, die nach Lukaschenkos Abtritt umgesetzt werden soll. Präsident Lukaschenko, dem auch aus dem Ausland Wahlfälschung vorgeworfen wird, denkt allerdings nicht daran, seine Macht abzugeben. Das machte er in dieser Woche noch einmal deutlich. Und er machte erneut ausländische Kräfte für die Unruhen in seinem Land verantwortlich. Belarus erlebt eine offene Einmischung in innere Angelegenheiten. In der Bevölkerung wird Unruhe provoziert. Und uns wird angeboten, dass wir unsere Regierung austauschen und unsere Gesetze und sozialen Richtlinien ändern. Und wenn wir das nicht tun, dann drohen sie mit Sanktionen, unsere Wirtschaft und Infrastruktur zu zerstören. Besonders hervorzuheben ist das buchstäblich tollwütige Verhalten Polens und der baltischen Staaten gegenüber Belarus. Die regierungskritische belarussische Plattform Golos hat eine Umfrage unter 400.000 Belarussen durchgeführt. Demnach haben 85% der Befragten gesagt, dass sie vom russischen Präsidenten Wladimir Putin erwarten, dass er für einen Rücktritt Lukaschenkos sorgt. Das sieht der in Warschau im Exil lebende ehemalige belarussische Kulturminister und Oppositionspolitiker Pavel Latuschka skeptisch. Ich glaube natürlich, dass das nicht der richtige Weg ist. Diese Sache müssen die Belarussen regeln. Aber es ist ein Signal an die russische Führung, was die Belarussen von Russland in Bezug auf ihr Land erwarten. Der russische Präsident Wladimir Putin machte in dieser Woche allerdings nicht den Eindruck, als ob er diese Erwartungen erfüllen würde. Ich hoffe sehr, dass das belarussische Volk genug politische Reife hat, um einen internen politischen Dialog mit allen politischen Kräften aufzubauen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es klappen wird, auch mit der politischen Erfahrung des Präsidenten von Belarus.
Oliver Schusch war das über die anhaltenden Proteste in Belarus. Seit einem Jahr führt in Rumänien Ministerpräsident Orbán eine Minderheitsregierung an und heute entscheiden die Bürger darüber, ob seine bürgerliche Partei an der Macht bleibt. Im Wahlkampf zu dieser Parlamentswahl hatte Orbán eine Fortsetzung seines proeuropäischen Weges versprochen. Sırcan Govedareța beobachtet die Wahl.
Die Stimmabgabe in Rumänien findet unter strengen Corona-Vorkehrungen statt. Für Wähler und Wahllokalpersonal gelten Mundschutz, Mindestabstands- und Desinfizierungspflicht. In den Wahlräumen dürfen sich nur 5 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Wahlbeteiligung läuft entsprechend verhalten und dürfte ähnlich niedrig ausfallen wie bei der Wahl vor 4 Jahren, als gerade mal knapp 40% der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben haben. Laut Umfragen wird die nationalliberale PNL von Ministerpräsident Ludovic Orbán als stärkste Kraft aus dem Rennen gehen. Der 57-Jährige leitet seit einem Jahr eine Minderheitsregierung, nachdem die damals regierende PSD-Regierung bei einem Misstrauensvotum abgewählt wurde. Unter Führung der postkommunistischen Sozialdemokraten war die Strafverfolgung von Korruption und Machtmissbrauch behindert und die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt worden. Massenproteste waren die Folge. Umfragen zufolge wird die PSD auf 22-25% absacken. Im Falle eines Wahlsieges wird Ministerpräsident Orbán eine Koalition eingehen müssen. Als Partner kommt vor allem die USR Plus in Frage. Die Partei wurde erst vor 4 Jahren gegründet und positioniert sich als junge, proeuropäische Partei, die vor allem nicht im Verdacht steht, korrupt zu sein. In Umfragen kommt sie auf rund 20%. Die Barlokale schließen um 20 Uhr deutscher Zeit. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet.
Sırcan Govedareța. Die Aufregung unter japanischen Wissenschaftlern war sicher seit Tagen groß. Gespannt blickten sie auf die zurückliegende Nacht, in der die Kapsel einer japanischen Raumsonde landen sollte. Möglicherweise ein wichtiger Schritt ja für die Wissenschaft. Die Kapsel soll wichtige Informationen von einem Asteroiden enthalten. Was da genau geht, erklärt Katrin Erdmein, die Eindrücke unserer Korrespondentin aus Tokio.
Einige weltraumbegeisterte Japanerinnen und Japaner haben es sich nicht nehmen lassen. Sie sind mitten in der Nacht zum Kontrollzentrum der Weltraumbehörde in der Nähe von Tokio gekommen, um das Ereignis live aus der Ferne mitzuverfolgen. Die Raumsonde Hayabusa 2 hatte Ende der Woche eine Kapsel abgesondert, die nun zur Erde zurückkehrte, 6 Jahre nachdem sie losgeflogen ist. Ichiro Ryoko ist 60 Jahre alt und Computeringenieur. Ich hatte gehört, dass die Kapsel auf die Erde krachen könnte, wenn die Trennung von der Raumsonde nicht richtig klappt. Ich freue mich, dass das alles super funktioniert hat. Mein Herz hat sogar ein bisschen schneller geschlagen, während ich zugeschaut habe. Sagt er einem AP-Reporter und lächelt hinter seiner Gesichtsmaske. Morgens um 2:30 japanischer Zeit konnte man am Himmel einen Feuerball sehen. Sein weißer Schweif erhellte den Nachthimmel. Zwischendurch verschwand die Kapsel kurz ganz, klappte dann aber vorschriftsmäßig in 10 Kilometer Höhe den Fallschirm auf und landete sanft auf australischem Boden. Dort wurde sie wenige Stunden später von einem Hubschrauber eingesammelt. Die 16 Kilo schwere Kapsel hat einen weiten Weg hinter sich. Sie kommt vom Asteroiden Ryugo. Der ist mehr als 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und soll mit seinen 4,6 Milliarden Jahren etwa so alt sein wie das Sonnensystem. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 hat von eben diesem Asteroiden Proben genommen. Erstmals auch welche unterhalb der Oberfläche. Damit, so hofft die japanische Raumfahrtbehörde, könne man möglicherweise weitere Erkenntnisse gewinnen, wie das Sonnensystem und Leben entstanden sind. Dass der erste Teil dieser Mission so gut gelungen ist, macht diesen 35-jährigen Angestellten sichtlich stolz. Die Sonde ist mit japanischer Technologie zu einem fernen Asteroiden geflogen und wohlbehalten zurückgekehrt. Das zeigt, wie fortschrittlich japanische Technologie ist. Deshalb habe ich die Daumen gedrückt für Hayabusa. Tatsächlich ist die Raumsonde Hayabusa so konstruiert, dass sie Dinge, egal welcher Konsistenz sie sind, aufnehmen kann, hatte der Missionsleiter vor einigen Tagen erläutert. Das sollen dieses Mal auch Gase sein, die nun so schnell wie möglich von Mitarbeitern der japanischen Weltraumbehörde untersucht werden sollen, wenn die Kapsel von Australien nach Japan zurückkommt. Das soll so schnell wie möglich passieren. Für Hayabusa, was so viel bedeutet wie Wanderfalke, ist die Reise indes noch nicht vorbei. Die Sonde ist bereits unterwegs zum nächsten Asteroiden. Den wird sie allerdings erst in 11 Jahren erreichen.
Katrin Erdmann war das über die sanfte Landung der japanischen Raumsonde. Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. 25 Spiele wartet der FC Schalke 04 da schon auf einen Sieg. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie stehen die Chancen, dass sich das heute ändert?
Nicht so gut, denn in der letzten Partie des Spieltages liegen die Schalker im Moment gegen Leverkusen zurück. 0:1 durch ein Eigentor von Malik Chau schon in der 10. Minute. Wir haben da im Moment die 34. Am Nachmittag hatte es bereits auch eine weitere Partie gegeben. Stuttgart gewinnt 2:1 in Bremen. Felix Gerdt.
Es war ein Spiel, das erst in der Schlussphase wirklich Gestalt annahm. Zuvor der 1:0-Führungstreffer für die Stuttgarter nach einem Foul-Elfmeter durch Wamangituka in der 30. Minute. Beide Mannschaften mit extrem wenig Torchancen, die Stuttgarter in der zweiten Hälfte. Natürlich hinten eingeigelt mit einigen Konterchancen, die Bremer zu unkreativ, um wirklich gefährlich werden zu können. In der Nachspielzeit traf dann Wamangituka zum zweiten Mal zum 2:0 für den VfB, nachdem Toprak und Pavlenka Abstimmungsschwierigkeiten hatten. In der 3. Minute der Nachspielzeit schließlich noch der Anschlusstreffer für den SV Werder Bremen durch Selke, doch das kam zu spät und war zu wenig. Und somit verliert der SV Werder zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 1:2.
Aus Bremen Felix Gerhardt. In der Handball-Bundesliga marschieren die Top-Teams weiter vorne weg. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen 29:24 gegen Nordhorn-Lingen und Flensburg gelingt ein 30:23 Sieg gegen Göppingen. Und wie nach allen Bundesligaspielen wird auch nach dieser Partie die nationale Anti-Doping-Agentur NADA wieder ein paar Spiele auf Doping getestet haben. Außerhalb dieser Spiele werden aber ein sehr großer Teil der Spieler nicht getestet. Das ergeben Recherchen der ARD-Doping-Redaktion. Josef Opfermann.
Gerade einmal 11% aller männlichen Profis der deutschen Top-Ligen in Handball, Basketball und Volleyball waren zum Zeitpunkt der ARD-Recherchen vor wenigen Wochen in einem Doping-Testpool gelistet. Heißt also, 89% aller Profis bleiben außerhalb der Wettkämpfe ganz oder weitgehend unbehelligt von Deutschlands Dopingfahndern. Dass nur wenige Spieler somit in Testpools sind und kontrolliert werden können, bestreitet die nationale Anti-Doping-Agentur auf Anfrage nicht. Nur Mannschaftssportler in diesen Testpools, das sind Spieler aus Nationalkadern, können zu jeder Tageszeit von einem Dopingkontrolleur aufgesucht werden. Darüber hinaus wird deutlich, auch ausländische Kontrollagenturen haben im vergangenen Jahr ihre internationalen Topspieler in Deutschland kaum oder gar nicht auf Doping getestet. Der Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur Witold Banker sagte, die Ergebnisse gäben Anlass zur Sorge. Er werde dieses Problem gegenüber dem WADA-Management zur Sprache bringen.
Stinksauer ist Skispringer Markus Eisenpichler gestern gewesen, nachdem eine Windböe eine gute Platzierung verhindert hatte. Heute ist er beim Springen in Nizhny Tagil Vierter geworden. Gewonnen hat der Norweger Hakan Elvor Granerud. Auch die Biathletinnen und Biathleten sind heute aktiv gewesen. Thomas Kunze fasst den Tag zusammen.
Im Verfolgungsrennen von Kontiolahti, die blieb den deutschen Frauen nur die Beobachterrolle übrig. Und Dennis Hermann und Co. sahen, wie stark die Schwedin Hanna Öberg und die beiden Norwegerinnen Marte Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff aktuell sind. Am Ende gewann Tiril Eckhoff, weil die Norwegerin als eine der ganz wenigen Starterinnen alle 20 Scheiben traf. Beste Deutsche wurde Franziska Preuß, die einen soliden Wettkampf absolvierte. 2 Strafrunden verhinderten den Angriff auf die Podestplätze. Rang 7 geht aber in Ordnung. Dennis Hermann verpasste mit 4 Schießfehlern als 11. die Top 10 knapp. Gejubelt wurde trotzdem in der deutschen Mannschaft und das lag am Staffelrennen der Männer. Startläufer Erik Lesser und seine 3 Kollegen machten insgesamt ein gutes Rennen und freuten sich über Rang 3 hinter Norwegen und Schweden.
Und noch größerer Jubel bei den Rotlern. Felix Loch gewinnt den Weltcup von Altenberg nach einer großen Aufholjagd. Sven Herold.
Nach einem 17. Platz im ersten Durchgang doch noch ganz nach vorn zu fahren, sowas schaffen nur die ganz großen Rodler. Und Felix Loch ist nun mal genau so einer. Bei extrem schwierigen Bedingungen in einer immer langsamer werdenden Bahn lag er zwar weit hinten, konnte das mit einer phänomenalen Aufholjagd im zweiten Durchgang aber wieder wettmachen. Sein dritter Sieg im dritten Rennen dieses Winters. Platz 2 in Altenberg an Max Langenhahn. Den Abschluss des Weltcup-Wochenendes bildete dann die Teamstaffel. Da hatten die Deutschen Pech, als Letzte starten zu müssen. Die Bahn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so schnell wie zu Beginn des Wettbewerbs. Beim Sieg der Italiener reichte es für Schwarz-Rot-Gold deshalb nur für den vierten Platz.
Und vom Schnee nochmal schnell in die Wüste, denn in Bahrain hat Mick Schumacher die Meisterschaft in der Formel 2 geholt. Der Sohn von Michael Schumacher fährt beim letzten Rennen zwar nur auf Platz 18, aber da sein Konkurrent ebenfalls keinen Punkt holt, hat das für Schumacher gereicht. Er fährt im kommenden Jahr ja auch in der Formel 1. Da läuft der Grand Prix von Bahrain im Moment noch. Mehr Informationen dazu dann um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Dann auch wieder mit meinem Kollegen Maximilian Rieger. Danke bis hierhin meinem Kollegen aus der Sportredaktion. Und damit geht diese Sendung auch zu Ende. Ich verweise noch auf unseren Kommentar kurz nach 19 Uhr. Da wird es dann um die schärferen Corona-Maßnahmen in Bayern gehen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.